ARD Sounds.
Ich kenne einige Menschen aus meinen Aufenthalten im Krankenhaus, die niemals jemandem erzählen könnten, dass sie depressiv sind, weil sie dann ihren Job verlieren. Ich kenne Menschen aus der Medienbranche, die ihren Job verloren haben, weil sie offen mit ihrer Depression umgegangen sind, auch in großen Medienhäusern. Und ich glaube, es gibt diese allgemeine Offenheit und dieses Okay, es gibt Depressionen, vielleicht auch im privaten Umfeld. Ich glaube, es gibt mehr Sprache dafür, aber es gibt eben auch diese Konsequenzen, die sagen, ah, Depressionen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass mein Verlag mich behalten hat all diese Zeit, ist ein ganz, ganz großes Glück und ein riesiges Privileg.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg schon alles erlebt haben. Und heute mit einem Hamburger Journalisten, er ist Redakteur beim Spiegel, er ist ein Buchautor und er ist einer, der mir die Augen geöffnet hat mit seinen Büchern über Depression, seine Depression. Und er nimmt uns mit seinen Büchern mit rein in sein Leben und in seinen Alltag. Und ich freue mich, dass du da bist, Benjamin Mark. Hallo, moin.
Hallo Daniel Kaiser, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ein Interview zu diesem Thema, ist das ein Angang für dich?
Wenn ich Lesungen habe, dann sage ich immer als erstes, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Und ich habe noch nie eine Frage nicht beantwortet. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich sehr privilegiert bin. Mein Arbeitgeber schmeißt mich nicht raus. Ich habe keine Freunde oder Freundinnen oder Bekannte, die mich deswegen verurteilen würden. Deswegen kann ich so frei von der Leber wegreden, was viele ja leider nicht können. Ich kann das, ich mache das einfach.
Du hast zwei Bücher zum Thema geschrieben. Aus dem ersten wurde sogar ein Hörspiel. Mhm. Und jetzt ein Depressionstagebuch, Bewerbung um einen Job als Mensch. Du bist auch in Podcasts und so. Warum hast du dich für Öffentlichkeit entschieden?
Erstmal habe ich mich, glaube ich, fürs Schreiben entschieden. Also der Ursprung von Bewerbungen um einen Job als Mensch lag eigentlich darin, dass es mir einfach nicht gut ging. Und ich habe eines Tages so einen Eintrag geschrieben, einfach auf Instagram. Und der las sich ein bisschen wie so ein Tagebucheintrag. Und ich habe den so angesehen und dachte, könnte ich vielleicht morgen nochmal probieren. Dann habe ich noch einen geschrieben und noch einen geschrieben. Und irgendwann hatte man so eine Reihe von Tagebucheinträgen und ich wurde dann fast so ein bisschen zwanghaft, dachte, jetzt muss ich jeden Tag schreiben. Und irgendwann saß meine damalige Freundin neben mir und hat so Sachen gemacht für die Uni. Und ich habe dann gedacht, ach, ich könnte vielleicht mal das zusammenkopieren und an meinen Lektor schicken. Dann habe ich das Jakob geschickt und der so, hä? Daraus könnten wir doch ein Buch machen.
Ja.
Und dann hatte ich so 60 Seiten und irgendwann hatte ich ganz viele Seiten und musste dann auch bald aufhören, Tagebuch zu schreiben, weil das Buch sonst zu dick wird.
Genau, es ist ja nummeriert, ganz besonders nummeriert. Es beginnt am 1. Januar, aber nicht wirklich am 1. Januar, so ein metaphorischer 1. Januar wahrscheinlich. Das geht dann bis zum 67. will ich sagen, oder sogar?
Ich würde 83 sagen, aber ich glaube, ganz recht haben wir beide nicht.
Haben wir beide nicht. Warum? Warum? Wie kommt es zu dieser besonderen Datumsvergabe?
Es war mir ganz wichtig zu sagen, das ist kein Tagebuch, in dem es um die Welt da draußen geht, sondern um die Welt da drinnen. Und in mir zählte es halt anders als nach Daten. Mhm. Ich habe auch sehr dafür gekämpft vor meinem Lektor und später vor den Leuten, die das Layout gemacht haben, dass die Buchseitenzahlen in Anführung kommen, damit auch diese Seitenzählung so veruneigentlicht wird und habe dafür auch alle Anführungen aus den Texten rausgeworfen. So einen Quatsch macht man manchmal als Autor, weil einem das plötzlich sehr wichtig ist. Und für mich erschien das ganz wichtig, eben nicht diese Reihenfolge zu haben, sondern vielleicht auch dieses Strudelhafte, dieses Ungeordnete in der Buchstruktur eben zu haben. Ich stehe auch voll auf Strukturen.
Das offensichtlich, ja genau, Strukturen. Und Depressionstagebuch, das klingt ja erstmal wie ein Downer. Und aber wenn man dieses Buch liest über die 432 Seiten, das ist es ja gar nicht, sondern da ist ja ganz viel Lebendigkeit, Emotion, sehr viel Freude, sehr viel Spaß an Sprache, sehr viel Wut auf die AfD immer wieder und auch sehr viel Wortspiel. Ist dieses Schreiben dann auch ein Glück, ein Glückserlebnis, etwas Beglückendes?
Das Schreiben hatte was ganz Befreiendes. Ich war vorher ein Autor, oder das bin ich wahrscheinlich immer noch, der sehr fast zwanghaft war mit Worten. Das muss man vielleicht auch sein oder darf man sein als Autor. Und dort habe ich dann so geschrieben, ich habe das ganze Buch in meinem Telefon geschrieben und ich habe es immer so geschrieben, dass ich es in meine Notiz-App geschrieben habe. Dann habe ich noch einmal drüber gelesen, dann habe ich es veröffentlicht. Dann gab es eine interessante Zusammenarbeit mit meinem Lektor, in der ich mich dafür ausgesprochen habe, dass wir möglichst viel von dem, was eben diese Lebendigkeit, dieses quirlige, merkwürdige in dem Buch ausmacht, dass das eben drin bleiben darf, ja, dass wir das rüber retten.
Tippfehler auch.
Aus dem Instagram. Ja, ja, Tippfehler. Ja. Ich liebe Tippfehler. Aber witzigerweise, es ist total schwierig, Tippfehler in einem Buch zu haben, weil man ja in einem Buchkontext irgendwie eine...
Es gibt da nicht so eine hohe Fehlertoleranz wie in einer Nachricht bei Instagram oder so.
Nee, oder? Genau. Man braucht irgendwie ein Regelwerk. Ja. Und wenn man es nach den normalen Regeln macht, ist es recht leicht. Wenn man aber neue Regeln erschaffen muss, dann ist es schwieriger. Am Ende kannte nur mein Lektor Jakob die Regeln noch so richtig. Und ich war immer so, ja, ich glaube auch.
Und jetzt hast du dieses ungefilterte Tagebuch aus dem Internet. Das ist ja schon auch mal ein Angang. Welche Reaktionen hast du darauf bekommen? Da hast du ja eine Öffentlichkeit und nicht nur für dich, sondern ja auch für Menschen, die dich umgeben, für deine Familie, für deine Kollegen, für Menschen, die auch vorkommen.
Es war für mich ganz wichtig, ganz, ganz ehrlich zu sein. Und eine Regel war, wenn mir was wehtut, wenn mir was unangenehm ist, dann versuche ich weiter reinzufühlen. Und mir war es ganz wichtig, in der Zeit, in der so viel verhärtet ist, in der es immer Fronten gibt, in der immer Spaltung gerufen wird, irgendwie was zu machen, was nicht so hart ist, sondern was so ein bisschen ist, wie ohne Haut rauszugehen, was verletzlich ist. Und mein direktes Umfeld, ich habe versucht, sehr freundlich zu sein, niemanden runterzumachen. Ich hatte auch gar keinen Grund dazu. Meine Mutter hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, hat es sehr aufmerksam gelesen.
Das stimmt, da steht auch einmal, ich glaube, meine Mutter liest mit. Falls du das hier liest, Mutti, sozusagen, alles in Ordnung.
Ja, so, genau. Ne? Ja, genau. Meine damalige Freundin hat es mitgelesen. Es war auch manchmal ein bisschen wie Briefe an sie, die ich schreibe. Dann habe ich manchmal geguckt, hat sie das Tagebuch schon geliked, wenn wir reden? Weil wenn sie es noch nicht geliked hat, kann ich ihr Sachen erzählen, die sonst auch da drin stehen. Das war ein bisschen schräg. Dann gab es natürlich die Mutter der Kinder, die es ein bisschen schwierig fand, da auf einmal wieder aufzutauchen, weil wir uns ja dafür entschieden haben, weitestgehend aus dem Leben der anderen herauszugehen. Und ich hoffe aber, dass ich eine gute Möglichkeit gefunden habe, eben die Freundlichkeit, die hoffentlich in dem Tagebuch steckt, eben auch in der Struktur des Erscheinens, Veröffentlichens, Daseins irgendwie fortzuführen.
Da steckt, wie gesagt, auch viel Lachen und viel Heiterkeit und viel Witz drin. Zum Beispiel bei dem Wort Überbiss, was in deinem Leben ja für dich eine wichtige Rolle spielt. Schreibst du, so könnte Leni Riefenstahl einen Superhelden nennen. Überbiss. Also fand ich sehr lustig. Hast du auch gelacht und geschmunzelt beim Schreiben in einem Buch, in einem Depressionstagebuch?
Ich habe währenddessen nicht gelacht und geschmunzelt, aber es war mir eben wichtig, ich wollte sehr direkt meine Gedanken aufschreiben, also einfach laufen lassen, fließen lassen. Und mir war eben sehr wichtig, durch die Depression habe ich mich sehr unverbunden gefühlt mit der Welt und auch durch den Zustand der Welt. Trump ist ins Amt gekommen, die CDU hat mit der AfD koaliert, wollte ich schon sagen, zusammengearbeitet, um ein Gesetz durchzubekommen. Ich glaube, die Welt war in einem schrecklichen Zustand und ich habe mich sehr unverbunden gefühlt und meine Depression hat eben das alles so aufgesogen. Und ich hatte aber das Gefühl, ich möchte mich gerne mit dem Weichen und Guten da draußen verbinden und möchte wissen, ob es da draußen Menschen gibt, die vielleicht ähnlich fühlen. Und die waren dann eben auch tatsächlich da.
Das heißt, welche Reaktion hast du denn bekommen? Bekommst du jetzt auch mit dem Buch?
Bei dem Tagebuch war es eben so, dass es einige Leute gab, die mir geschrieben haben, mit denen ich mir dann auch so hin und her geschrieben habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Wie geht es mir? Wie geht es denen? Was ist gerade in deren Leben so los? Und das hat sich sehr gut angefühlt. Das Format Buch ist natürlich was ganz anderes als das Format kurze Einträge im Internet. Manchmal bei Lesungen habe ich im Moment das Gefühl, dass ich die Zuhörenden so ein bisschen fordere, mit dem, was da passiert, weil ich eben auch alles vorlese. Ich streiche jetzt nicht die abwegigen Absätze raus, sondern ich habe dann die ganzen Einträge immer und die meandern auch so ein bisschen. Mhm. Und es ist eben kein Roman, der einen großen Erzählbogen hat. Es ist keine Kurzgeschichte, die einen kleineren Erzählbogen hat, sondern es ist eben so mein Stream of Consciousness, das, was in meinem Kopf vorgeht. Mhm. Und ich glaube, dass darin was ganz Schönes auf eine Art Nährstoffhaltiges steckt, aber ich verstehe auch, dass die Form eine Herausforderung ist und manchmal schäme ich mich auch richtig, dass ich das Buch so rausgebracht habe, weil ich so denke, ach Mann, jetzt, wenn das jemand kauft und dann ist es vielleicht voll anstrengend, das wollte ich jetzt auch nicht.
Aber die Rezensionen und so und die Reaktionen, jedenfalls die ich auch mitbekomme, die sind ja durchaus, die sind ja positiv und so und die sind ja auch dankbar für diesen Blick in eine Lebenswelt, die ja nicht viele haben oder zwar viele haben, aber viele nicht haben können. Ich, für mich als Nicht-Betroffenen, es ist so Depression in der Tat eine Blackbox.
So herzlichen Glückwunsch, Mann. Das muss so toll sein.
Ja, exakt. Und ja. Ich meine, für mich ist das so ein Wort und das ist ganz schwer zu füllen. Und deine Bücher schaffen das sozusagen, oder haben es, glaube ich, geschafft, mich mitzunehmen und zu verstehen, was es eigentlich ist. Magst du uns erklären, was ist eigentlich, also ist Depression, ist das eine hormonelle Ungenauigkeit, sind das äußere Umstände, die eine Rolle spielen? Wie würdest du deine Depression definieren und beschreiben?
Genau, ich bin natürlich kein Arzt, ich kann nur über meine Depression reden, ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich weiß, dass es biografische Umstände gibt. Mein Zuhause als Kind und als Jugendlicher, also meine Eltern und ich haben nicht so gut zusammengepasst, unsere Köpfe, glaube ich. Ich glaube, meine Eltern hatten sehr schwere Kindheiten und ich glaube, man trägt die schwere Kindheit so ein bisschen weiter in die Kindheit der Kinder, wenn man nicht den Luxus hat, das reflektieren zu können. Und in Bardowick, da hat man nicht viel reflektiert. Das ist ein 6000-Seelendorf. Da gab es nicht mal das Wort Depression, als ich da aufgewachsen bin. Ich war einfach ein schräger Junge. Mhm. Und dann gibt es sicherlich noch was in meiner Gehirnchemie, dass das unterstützt, irgendein Ungleichgewicht. Dann gibt es sehr, sehr frühe Operationen, die ich als Baby hatte, die vielleicht einen Säugling und später bis ins Erwachsenenalter so ein bisschen verunsichern können. Ich denke, es ist so eine Mischung aus Sachen.
Und wann hast du zum ersten Mal gespürt, also mir geht's so schlecht, das ist, so geht's anderen nicht schlecht. Also irgendwas stimmt nicht mit mir. Also über ein Maß hinaus schlecht drauf zu sein, was alle erleben. Also wo hast du gemerkt, hier ist irgendwas?
Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich einfach nur ganz merkwürdig bin. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, das ist das Leben. Und ich habe auch immer gedacht, Alter, das ist das Leben und das machen wir alle. Das ist ganz schön komisch. Die Mutter meiner Kinder hat mich mal gefragt, Benjamin, bist du eigentlich glücklich? Und ich habe gesagt, ich bin ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet wird. Das war zu einem Zeitpunkt, ich hatte ein gesundes Kind, eine tolle Wohnung, eine unglaublich coole Frau. Als Autor lief es ganz gut. Ich war gerade beim Bachmann-Preis gewesen und hatte da auch was abgeräumt. Alles sah von außen wahnsinnig gut aus. Ach so, ich habe beim Spiegel gearbeitet.
Entschuldigung, hallo?
Klingt das ganz Champions vergessen. Habe ja, ich, genau. Hab ich auch so gedacht. Es sieht von außen bestimmt richtig krass aus, von innen hat es sich nicht gut angefühlt. War ich abends einfach fertig und habe geweint und konnte nicht mehr, wenn meine Frau Theodor, meinen Sohn, damals ins Bett gebracht hat, als der so anderthalb war, habe ich oft daneben gelegen, habe an die Decke gestarrt, mir liefen die Tränen aus den Augen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber damals habe ich noch nicht so richtig an Depressionen gedacht, sondern ich dachte, okay, das ist mein Leben. Später, da gibt es eine ganz lustige Geschichte, weil eine Bekannte von mir, Ronja von Rönne, die hat mich mal eingeladen nach Gießen vor einigen Büchern. Da war Ronja von Rönne noch nicht Ronja von Rönne, sondern einfach eine Studentin. Und ich habe da so gelesen, in so einem Flur. Und neulich haben wir uns getroffen und dann sagte sie so, sag mal, Benjamin, seit wann weißt du eigentlich, dass du depressiv bist? Und ich so, naja, der große Zusammenbruch da und da. Und sie so, bei der Lesung noch nicht? Und ich so, nö. Und sie so, Benjamin, alle anderen im Raum wussten, dass du Depressionen hast.
Ah.
Vielleicht bin ich ein Spätchecker.
Ja, aber wenn du sozusagen, wenn du das als Normalität wahrnimmst. Ist das ja so, man weiß es ja gar nicht. Und was war denn sozusagen dein erster Impuls, als du die Anamnese hattest und den Befund für dich hattest? Ach, dann wird es das sein. Gibt es da eine Telefonnummer, die man wählt? Geht man dann zum Arzt oder?
Die Telefonnummer war tatsächlich die meines Freundes Johann, der Psychologe ist.
Ja.
Und der hat mir damals gesagt, Benjamin, wahrscheinlich hast du eine Depression. Und kurze Zeit darauf bin ich auch ins Krankenhaus dann gegangen, weil ich hatte so eine Art Zusammenbruch. Und dann denkt man ja, man ruht sich ein bisschen aus und es wird wieder besser. Aber es wurde eigentlich immer schlimmer. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und es gab so einen Doppelgedanken. Der erste Gedanke war, das ist nicht normal, das sind Depressionen, das ist eine Krankheit. Und der zweite Gedanke, als ich in die Psychiatrie gegangen bin, war, okay, jetzt bist du auf der anderen Seite. Jetzt bist du nicht mehr die normalen Menschen, jetzt bist du die Verrückten.
War das eine Momentaufnahme oder siehst du das heute anders?
Heute reden wir viel darüber, dass jeder Kopf anders ist. Und das ist ja auch ziemlich toll. Damals habe ich gedacht, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, jeder Kopf ist gleich und jeder Kopf ist ein bisschen wie meiner. Das fand ich verstörend. Heute weiß ich, jeder Kopf ist anders und das ist auf eine Art wertvoll und cool. Ich hätte gern ein bisschen einen anderen Kopf, weil es halt so anstrengend ist. Ich glaube, meine Depression verbraucht so 20-40% meiner Kraft jeden Tag. Und das ist natürlich blöd, weil ich würde auch gerne noch Kraft für andere Sachen haben. Aber so ist es halt und dann macht man immer so weiter.
Zentral ist die Paradoxie, dass man sich im gesunden Zustand kaum noch ans Leiden erinnern kann, im Krankheitsfall aber glaubt, nie wieder gesund zu werden und rauszukommen. Das heißt, es gibt keine Erinnerung an das Gute im Schlechten, oder?
Absolut. Das musste ich sehr hart üben. Also heute, wenn ich in tiefere Depressionen gerate, muss ich mich immer daran erinnern, es wird auch wieder besser. Und wenn es mir gut geht, dann fällt es mir aber auch schwer, mich nicht daran zu erinnern, dass es vielleicht wieder schlimmer werden könnte. Es ist eigentlich so, ich habe leider so eine doofe Depression, die heißt schwere rezidivierende, also die ist hart und die kommt immer wieder. Und ich weiß, dass die Chance, dass ich irgendwann nicht mehr damit zu tun habe, sehr gering ist. Aber ich lerne halt immer besser, damit umzugehen. Jeder Kopf ist anders und auch jede Depression ist anders. Man kann sich dann zwar am Ende so ein bisschen zusammensetzen und sagen, oh, wir haben alle Symptome. Ach, das sind Symptome, das ist gar kein Teer, der über dich rübergeschüttet wird und dir die Luft zum Atmen nimmt, sondern das darf so sein, wenn man Depressionen hat und das kann auch wieder weggehen. Zugleich weiß ich halt, dass es bei mir relativ unwahrscheinlich ist, dass es wieder weggeht ganz.
Dass man eine Depression nicht hat, sondern auch einfach mit ihr lebt. Ja. Gibt es da Mechanismen? Wie hilfst du dir, wenn du spürst, es geht jetzt wieder los?
Es gibt so ein paar Tricks, die ich habe. Also erstmal merke ich, dass eine schwerere depressive Phase kommt, wenn ich anfange, mich ganz oft zu entschuldigen und wenn ich anfange, To-Do-Listen zu machen und die immer länger werden, weil dann versuche ich, meinen Selbstwert daraus zu ziehen, dass ich Dinge erledige und entschuldige mich dafür, dass es mich gibt. Und wenn dann diese Depression kommt, dann muss ich ein bisschen Workarounds finden. Eine Sache, die mir hilft, ist zum Beispiel Eisbaden. Im Winter gehe ich jeden Tag oder so oft es geht ins Wasser, egal wie kalt es ist. Ich bin lange Zeit in so einen See gegangen in der Nähe von Harburg und jetzt bin ich oft bei meiner Freundin in Wilhelmsburg und die hat so einen Kanal, der im Sommer super eklig ist, aber ich stelle mir so vor, wenn es kalt wird, dann machen die Bakterien auch Winterschlaf und ich darf reingehen. Einmal musste ich mir mit so einem Hammer so einen Maulwurfsgang ins Wasser freischlagen durch das Eis. Das ist eine große Freude, weil man hat jeden Tag was vor. Und man geht jeden Tag rein und es passiert was Interessantes mit dem Körper. Es ist wie so ein Sauger, der einen aus dem Kopf in den Körper holt.
Diese Funktionieren müssen, dieses Selbstwertgefühl als Stichwort, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stark genug und ich gehe den Leuten nur auf den Keks oder so, die anderen sehen mich negativ. Das ist, wie soll ich das sagen, das fand ich ganz auch verstörend, weil dir ja auch objektiv klar ist, dass es nicht so ist, oder? Also in einem, bloß auf so einer emotionalen Ebene nicht. Weil du bist ja ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft, du bist ein Kollege, du bist ein super Autor, der beim Bachmann-Preis war. Das heißt, es gibt doch um dich herum, Wertschätzung. Was ist sozusagen dieses Momentum, dass das nicht für dich abrufbar ist, diese Wertschätzung oder diesen positiven Blick auf dich?
Das sind ja alles nur Äußerlichkeiten und die sehen mich ja nur von außen. Ich sehe mich ja die ganze Zeit von innen und zum Beispiel jetzt, während wir sprechen, denke ich bei jeder Sache, die ich sage, oh Mist, hättest du vielleicht besser sagen können. Die Wertschätzung von außen, die kommt nicht so richtig durch. Ich muss das doll üben. Ich habe mal mit meinem Tätowierer gesprochen, der auch Depressionen hat. Und wir haben so ausgemacht, wenn jemand was Nettes zu dir sagt, dann sagst du einfach das nächste Mal Danke. Und nicht, ah ja, aber es ist ja eigentlich so und so. Und das versuchen wir jetzt beide immer noch. Klappt so mittel. Aber ja, ich glaube, dieses von außen betrachtet werden, das ist mir auch unangenehm.
Ja.
Und ich wünschte, ich würde das besser hinbekommen, weil das Lustige ist ja, alle Menschen sind total toll und sind total ein Geschenk an die Welt. Jeder einzelne Mensch außer mir. Da ist doch irgendwo ein Denkfehler.
Irgendwo ist ein Denkfehler. Und das ist die Frage, gibt es also, das meine ich damit, dass es auf einer rationalen Ebene ist, ist ja klar. Aber gibt es da nicht so einen, würde ich jetzt sagen, von außen einen Lerneffekt? Ja, ich verstehe, dass ich das gerade denke, aber ich habe ja schon, gelernt oder habe doch schon... mir schon mal an anderer Stelle bewusst gemacht, dass es diese Freundlichkeit anderer Menschen oder diese positive Bewertung meiner Person von anderen Menschen auch gibt. Kann man das lernen?
Ich beschäftige mich gerade mit Neuroplastizität. Das heißt, das Gehirn ist kein Computer, der uns steuert, sondern das Gehirn verändert sich mit allem, was wir gerade machen. Jetzt gerade, wo wir miteinander sprechen, verändern sich unsere Gehirne. Ja. Und ich glaube, ich habe halt so eine Du bist scheiße Autobahn irgendwie in meinem Kopf und alles, jedes Komplimentauto, das irgendwie die Landstraßen zu meiner Komplimentecke im Gehirn nehmen will, wird automatisch auf die Du bist scheiße Autobahn gesogen. Und diese Autobahn so neuralgisch umzubauen, ist halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Und kognitiv ist mir total klar, ich kann so scheiße nicht sein, aber alles in meinem Kopf fährt dahin und führt dahin. Mhm.
Apropos Tätowierer, du sitzt kurz einmal also mit einem T-Shirt mir gegenüber und das sind viele Tattoos. Wie viele hast du?
Oh, das weiß ich gar nicht. Manchmal, wenn ich zu Hause bin, zähle ich meine Tätowierungen.
Ja, aber ich dachte, naja gut, aber das ist ja nur doch ein sehr, sehr erheblicher Eingriff in deine Physis. Da habe ich gedacht, da hat man schon mal irgendwie, also Dutzende sind es, oder?
Einige, ja.
Einige. Mhm. Und gibt es zu jedem auch eine Geschichte? Was ist sozusagen die Motivation für eine Tätowierung?
Bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel auch Kunst zu Hause. Mhm. Und diese Kunst habe ich da, weil ich mich gerne mit der unterhalte. Ich rede nicht laut mit der, aber wir kommunizieren miteinander. Mhm. Die Kunst macht Dinge mit mir, stößt Gedanken an. Und das hilft mir sehr viel. Bücherrücken stoßen auch Gedanken bei mir an. Ich behalte Bücher, die ich gelesen habe, weil wenn ich sie nicht mehr sehe, dann denke ich nicht mehr an sie. Aber wenn ich den Buchrücken sehe, dann macht das was mit
ja,
mir.
Ja, da ist das Buchgefühl noch da. Ne?
Ja, genau. Und diese Tätowierungen sind auf eine Art so kleine Lesezeichen auf meiner Haut, die mich so an Sachen erinnern oder die Sachen mit mir machen.
Wie in dem Film Memento, ja?
Ja, genau, ja. Ein bisschen. Nur, dass es eben nicht so ist, dass die immer die gleiche Bedeutung haben, sondern immer unterschiedliche Bedeutungen. Mhm. Manchmal rede ich mit denen und dann bedeuten die gerade das oder ich erinnere mich daran, was die vor einigen Jahren bedeutet haben, wie ich mich verändert habe. So Marksteine vielleicht, nach denen ich mich ausrichten kann.
Mhm. Kannst du dich noch an dein erstes Tattoo erinnern?
Ja, das war das hier.
Das ist so ein Kompass, ne?
Ja, genau. Oder so eine Windrose.
Windrose. Ja. Und weißt du noch das Gefühl, dass du mit dieser Windrose verbindest?
Ich wollte gerne eine Windrose haben und der Trick bei der ist, dass der Norden nicht im Norden ist und der Süden nicht im Süden, der Osten und der Westen nicht dort. Ich wollte gerne so der Ziel- und der Orientierungslosigkeit einen Gefallen tun. Und mich daran erinnern, wie wichtig das ist, nicht immer Ziele zu haben, nicht alles aus einem Grund zu tun. Und daran erinnert mich das noch häufig und ich freue mich immer darüber.
So nicht dieses so. Selbstoptimierungsding da so durchzuziehen, sondern auch mal orientierungslos sein zu können, ja?
Ganz genau, die Selbstoptimierung ist ja ein riesiges Problem. Es ist manchmal so ein bisschen wie eine große Ablenkungsmaschine. Wenn wir uns nur noch etwas selbst optimieren, dann wird es uns endlich gut gehen. Dabei gibt es rund um uns Systeme, die uns völlig fertig machen, die uns ausnutzen, die irgendwie einfach Sachen mit uns machen, die nicht okay sind. Und solange wir uns darauf konzentrieren, uns selbst zu optimieren, zu denken, die Schuld liegt bei uns, wir müssen nur noch ein bisschen anders oder besser werden, wird sich nichts verändern. Mhm. Ich will jetzt nicht zur Revolution aufrufen, aber vielleicht kleine Revolution.
Kleine Revolution, genau. Du kommst aus Bardowijk, du bist in Winsen ja geboren, aber Bardowijk, also zwischen Hamburg, kurz vor Lüneburg, war, also Stichwort Orientierung und Optimierung, war der Weg nach Hamburg auch ein Stück Selbstoptimierung? Also war das auch eine Befreiung, aus diesem kleinen Ort zu kommen, eine größere Stadt, die Resonanzraum für ganz andere Dinge sein könnte?
Absolut. Das war eine ganz große und wichtige Sache für mich. Ich habe es nicht weit geschafft. Also Bardowijk ist 50 Kilometer südlich von Hamburg. Ich hatte überlegt, nach Berlin zu gehen, um dort meinen Zivildienst zu machen. Da waren die aber, als sie mir diesen Zivildienst in der Psychiatrie vorgestellt haben, nicht so besonders nett. In Hamburg-Ochsenzoll waren sie netter. Und da bin ich dann praktisch hin, habe meinen Zivildienst gemacht, bin mit meiner damaligen Freundin auch direkt zusammengezogen. Hat nicht so gut geklappt. Mhm. Ich habe in Farmsen gewohnt.
Oh. Und wie hast du Farmsen in Erinnerung als Einstieg, als Hamburg-Einstieg?
Ich erinnere mich daran, dass es wirklich ein sehr, sehr langer Berner Herweg ist. Ich erinnere mich daran, dass es hinten so eine Rasenfläche hinter unserem Haus gab und dass ich manchmal ein Sixpack Bier beim Asiaten rechts gekauft habe, mich unter den Baum gesetzt und ein Buch gelesen habe, bis ich sehr betrunken war.
Ist es schon auch in eine besondere Art von wildromantischer Vorstellung von Farmsen. Das ist ja schon interessant. Du bist jetzt im Süden von Hamburg zu Hause, ne?
Genau.
Wo denn da? In welchem Stadtteil?
In Harburg und zwar im Phoenixviertel. Ja. Das ist so ein bisschen ein spezielles Viertel.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man zu seinem Hermes-Paketkiosk geht, dann kann es schon mal sein, dass man sagt, na, wie geht's? Und er sagt, gestern war komisch, da kam so ein Typ rein und dann ist so ein anderer hinterhergekommen. Und der Typ lag auf dem Boden und der andere hat ihm so in den Oberschenkel geschossen. Ich so, Alter, wie geht's dir denn heute? Ganz okay. Oder man guckt so eine Dokumentation mit seinem 12-jährigen Sohn, der sagt, Papa, das Einschussloch kenne ich.
Also fühlst du dich da wohl?
Sehr wohl.
Ja?
Ja.
Warum?
Ich fühle mich, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Außenseiter und ich konnte mich immer besser mit den Leuten verbinden, die auch vielleicht eher Außenseiter sind. Die funktionierenden Leute, die erfolgreichen Leute, die Menschen, die viel Geld verdienen oder haben, die haben irgendwie Probleme, die haben auch Probleme und ich will die nicht kleinreden und die sind auch nicht besser oder schlechter als die anderen Probleme, die verstehe ich nur immer nicht so gut. Mhm. Ich verstehe diese basaleren Probleme einfach besser. Ich habe irgendwie Kinder und es ist eigentlich ein bisschen eng in der Wohnung. Ich habe vielleicht zu wenig Geld. Ich habe ein Problem, mich anderen Leuten verständlich zu machen. Ich habe ein Problem, reingelassen zu werden in bestimmte Kreise. Ich bin ja auf eine Art sehr, sehr privilegiert. Und es ist auch fast ein bisschen albern, dass ich das so sage, dass ich bin ja gar nicht so ein Underdog von außen. Aber von innen kostet mich ganz viel Kraft. Und dieses Zurückfallen lassen auf die ganz basalen Probleme ist das, was ich mit meinem Kopf leisten kann. Ich kann mit meinem Kopf nicht leisten, wir brauchen einen bestimmten Teppich für unser Haus oder so. Das sind Dinge, die schaffe ich einfach nicht. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, die Menschen, die basalere Probleme haben, besser als die Leute, die Teppichprobleme haben. Wie gesagt, überhaupt nicht wertend gemeint.
Du schreibst ja auch im Spiegel, wenn ihr auf Recherchereise seid, dürft ihr erste Klasse fahren. Und du sagst, brauche ich nicht. Ich will das wirklich wahre Leben, also der Menschen auch spüren. Und dazu gehört auch das Fahren in der zweiten Klasse.
Das ist natürlich auch so eine wildromantische Sache, ne? Da, über den Absatz habe ich viel nachgedacht. Das wäre fast einer der wenigen Absätze gewesen, die ich rausgeworfen hätte, weil ich dachte, ja, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen quatschig, das da so hinzuschreiben. Aber tatsächlich bin ich so gern unter Leuten. Gestern kam ich gerade von einer Lesung zurück, die ich in Dresden hatte. Und da bin ich dann so beim Warten auf dem Zug noch mit so einer Frau ins Gespräch gekommen, während wir darauf warteten, dass die Türen aufgingen und dann haben wir uns so über dies und das unterhalten und das ist so eine der Regeln. Du hast vorhin gefragt, was hilft mir, mich gut zu fühlen?
Ja.
Oft habe ich Angst, mit Leuten zu reden, weil ich Angst habe, nicht zu genügen, aber ich weiß, reden ist eigentlich immer gut. Mhm. Das ist so eine Regel. Mit Leuten reden ist immer gut. Fahrradfahren zum Beispiel ist auch immer gut. Wenn du nichts Gutes essen kannst, dann kann man einen Salat auch in den Mixer tun, hilft. Ich esse viel Mixersalat, so grüne Smoothies, sagt man wohl.
Ja, ja.
Und so schummel ich mich dann so durch mit Workarounds und so Regeln.
Mit anderen Aggregatzuständen von Dingen und von Situationen irgendwie so. Ja,
ja, vielleicht auf eine Art.
Ah. Sehr interessant auch, wie du deine Nachbarschaft beschreibst. Da haben mal Leute irgendwie so Sperrmüll abgestellt. Und dann bist du auch mit denen ins Gespräch gekommen. Also das gehört dann auch, also dass du sagst, warum ladet ihr das ab? Gib mir mal deine Nummer, ob das in 2 Tagen noch immer da steht. Sonst gehen wir nochmal miteinander ins Gespräch. Das heißt, so eine Art von Street irgendwie gibt es durchaus da bei euch im Phoenixviertel.
Naja, das war vielleicht ein bisschen dumm von mir, weil im Nachhinein habe ich so gedacht, okay, die hätten ja auch durchaus auf die Fresse hauen können und hätten vielleicht sogar recht damit gehabt, dass irgendwie so eine Kartoffel ankommt, während du irgendwie nachts kompliziert deinen Kram entsorgen musst. Ich finde es richtig blöd, dass so viele Leute da ihren Müll abstellen. Ich habe irgendwie auch Verständnis dafür, weil es eben alles so kompliziert ist, wenn man nicht die Sprache spricht oder wenn man nicht so viel Geld hat und vielleicht Angst hat, dass es Geld kostet, das woanders hinzubringen, wenn man kein Auto hat. Dieses Street, das ich habe, ist, glaube ich, eher so ein bisschen so eine Naivität, dass ich denke, am Ende werden die Leute ganz gut sein. Ich habe als Jugendlicher richtig oft aufs Maul bekommen und jetzt als Erwachsener eigentlich gar nicht mehr, obwohl es viel mehr Situationen geben könnte, in denen das durchaus möglich wäre, dass man mal Prügel bekommt. Aber ich merke doch, dass im direkten Kontakt die meisten Menschen dann doch freundlicher sind, als man denkt. Und wenn man eben freundlich selbst ist, dass die Menschen so überrascht sind, dass sie gar nicht daran denken, dir eine reinzuhauen, auch wenn das vielleicht durchaus eine Möglichkeit wäre.
Ist Hamburg gut zu dir?
Hamburg war lange Zeit sehr, sehr gut zu mir, weil ich viele, viele Menschen kennenlernen durfte, die tolle Sachen machen. Viele SchriftstellerInnen. Ich habe viele Literaturveranstaltungen moderiert, mitmoderiert, angehört, selbst gelesen. Viele KünstlerInnen, MalerInnen, bildende KünstlerInnen. Und das hat viel mit mir gemacht. Mittlerweile ist es eben so, dass ich Kinder habe, dass die anderen auch Kinder haben. Wir haben Jobs, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Energie. Im Energiesparmodus ist Hamburg ein bisschen anders für mich. Mhm. Eher vielleicht wie so ein Parcours, durch den man durchfährt. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, die ganzen schönen Möglichkeiten zu nutzen. Also in die Kunsthalle zu gehen, was mir immer viel gegeben hat, zu Lesungen zu gehen. Es ist immer, vielleicht auch durch die Depressionen, dass man immer so ein bisschen auf Energiesparmodus ist und genau gucken muss, was schaffe ich nicht. Und dadurch ist Hamburg so ein bisschen auch gemein zu mir, weil es so viele Möglichkeiten gibt, zu denen ich lieber Nein sage, weil wenn ich die Wahl habe, dann will ich lieber länger nett zu den Kindern sein und mehr coole Sachen mit denen machen.
Also eine Ressourcenfrage, also Hamburg ist eine Ressourcenherausforderung. Wir haben so einen kleinen Fragebogen, entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Weil man da reinspringen kann.
Ah, das stimmt, ja, Eisbaden und so, ne? Also genau. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen.
Ja, was Süßes.
Vor allem mit Fischbrötchen assoziiere ich den Hafen da unten, praktisch so diese Touristenmeile. Woanders habe ich noch keine Fischbrötchen so richtig gesehen, glaube ich. Und Franzbrötchen esse ich ständig, gibt es ja überall beim Bäcker.
Gibt's überall. Wolf Biermann oder Siegfried Lenz?
Siegfried Lenz.
Ja.
Aber eigentlich keinen von beiden. Kann ich jemand anderen? Kann ich?
Ja, sag mal einen. Autor, Autorin?
Frank Spilker, sage ich einfach.
Frank Spilker,
den
mega.
Mag ich gern.
Ja, super. Bernd Begemann oder Revolverheld?
Bernd Begemann, mit dem gehe ich ins Kino.
Mit ihm. Ja, ihr seid auch schon auch aufgetreten zusammen, ne, oder?
Wir sind zusammen aufgetreten. Wir hatten früher einen Podcast zusammen. Mhm. Wenn wir uns treffen, wir sehen uns eigentlich viel zu selten, aber wenn wir uns sehen, dann reden wir mal ganz lange. Bernd redet mehr, weil er sehr viel klüger ist und ganz viele Informationen in seinem Kopf hat. Also nicht nur diese 250.000 Songtexte, der weiß auch alles andere. Und dann höre ich so ein bisschen zu. Mit Bernd treffen ist ein bisschen wie ein ganz kluges Radio hören.
Sehr schön, ja, Bernd Biegemann. Unglaublich und auch ein Typ mit Haltung in besonderer Weise. Ne? Also der macht ja aus seinem Herzen keine Mördergrube.
Nee, das stimmt. Das ist manchmal auch so eine Sache, wo dann Leute zu mir sagen, aha, du bist mit Bernd befreundet. Naja, aber ich denke immer, die meisten Leute sind cool. Jeder ist anders. Jeder hat andere Sachen, die ihm wichtig oder nicht wichtig sind. Hallo Bernd, wenn du das hier hörst, ich hab dich sehr gern.
Oh, wenn das noch geht, kann es so schlimm nicht sein. Es war 2020, Hamburger Buch des Jahres hat den Literaturpreis bekommen. Es gab ein Hörbuch eingesprochen von Oskar Ketelhut, der aus dem Ohnsorg.
Ja.
Ja. Habt ihr da Kontakt gehabt auch dazu?
Nee, überhaupt nicht.
Ach so, ach wirklich?
Ach, nee, interessant. Gar nicht.
Ja, genau, kann. Und es gab auch ein Hörspiel vom NDR und das klang und klingt so.
Ich bin ein schlechter Mann. Ein schlechter Vater. Ein schlechter Kollege. Ein schlechter Erwachsener.
Wenn das noch geht,
kann es nicht so schlimm sein.
Hörspiel von Benjamin Mark.
Wie ist das, dein Buch in so einer künstlerischen, ja auch sublimierten Veredelungsform dieses Thema dann auch zu hören?
Also es ist so, dass ich mich eigentlich immer wahnsinnig freue, wenn Leute was mit meinen Texten machen, wenn die meine Texte hören und das was mit denen macht, dass die sagen, ich möchte diesen Text nehmen und daraus was Eigenes machen. Ich war neulich bei einer Lesung, das war so ein Seminarwochenende von Pflegenden in der Psychiatrie für Pflegende in der Psychiatrie. Und da kamen so zwei Frauen auf mich zu und sagten, oh, es ist so aufregend, Sie lesen hier. Wir haben so Szenen geschrieben, damit erkrankte Menschen, die sprechen und dabei reflektieren können, wie es ihnen selbst gerade geht. Und wir haben den Text einfach so genommen und es tut uns gerade so ein bisschen leid. Und wir haben und ich so, ey, alles super, bitte benutzt das alle. Früher, als ich noch Gedichte mehr geschrieben habe und ein Gedichtband veröffentlicht habe, haben manche Leute gesagt, oh, dieses Gedicht spricht mir so aus dem Herzen. Und ich habe gesagt, naja, nimm's, schreib deinen Namen drunter, es gehört auch dir.
Oh.
Und ich finde das irgendwie so schön, wenn Sachen damit gemacht werden. Und naja, es ist so, dieses Hörspiel, habe ich gerade bemerkt, hat mich sehr berührt, gerade weil ich merke, wie unglaublich schlecht es mir damals ging. Sobald ich diese Worte höre, wenn ich den Titel höre, dann erinnert mich das daran, wie schlimm das alles damals war. Heute hat es manchmal fast was Spielhaftes, da kommt die Depression und ich kann der irgendwie begegnen, manchmal besser, manchmal schlechter. Damals kam die Depression und hat mich einfach platt gemäht.
Wenn du Menschen begegnest in einer depressiven Phase, kann das, also passiert es dann auch, dass Menschen die Distanz suchen, weil sie nicht wissen, wie sie dir begegnen sollen? Also die Angst, etwas Falsches zu fragen. Es gibt an einer Stelle in deinem Buch schon die oder in einem Interview bist du gefragt worden, wie geht es dir? Und dass diese Frage auch schon eine komplexe Überforderung sein kann, zum Beispiel.
Ja, absolut. Ich denke, alle Leute sollen alles fragen und Freundlichkeit kostet nichts. Ich antworte dann, was ich so denke und respektiere und freue mich darüber, respektiere es und freue mich darüber, dass mir jemand eine Frage stellt. Mhm. Ich finde es wichtig, einander zu begegnen, weil wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Habe ich irgendwann fast gar nicht mehr gelesen, sondern habe mich mit dem Publikum unterhalten und wir waren so eine ganz gute Gruppe von Leuten, Angehörige, erkrankte Menschen, die sich vielleicht eher für die literarischen Aspekte interessiert haben und wir haben uns dann so unterhalten und das hat sich ganz gut angefühlt. Und wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, ich habe auch eine Depression, dann sage ich, ey, es tut mir total leid. Mhm. Und wenn sie dann sagen, ja, aber bei mir ist es natürlich bei weitem nicht so schlimm wie bei dir, dann sage ich, naja, komm, Depressionen sind auch kein Wettpinkeln.
So ist es, wenn man ja auch nicht in dem anderen Dritt steckt. Man weiß es ja, man weiß es ja einfach auch nicht. Das heißt, kommst leichter ins Gespräch mittlerweile über Depressionen. Ist das ein Thema, was weitgehend enttabuisiert jetzt ist? Oder gibt es da immer noch Widerhaken?
Depressionen sind ja auch ein bisschen was Niedliches. Also das wird so gesagt, naja, das ist so der Traurigkeit nahe, der Melancholie, sowas Poetisches. Aber Depressionen und Traurigkeit oder Depressionen und Melancholie haben nichts miteinander zu tun. Traurigkeit, etwas durchtrauern, ist ein Prozess, der produktiv ist. Depressionen wollen dich einfach nur kaputt machen. Wir haben, glaube ich, im Moment so ein Klima, in dem man ganz gut über Depressionen sprechen kann. Wir haben aber auch ein Klima, in dem alles gerade gestreamlined wird, in dem alle produktiver werden sollen, mehr arbeiten sollen. Hallo, Herr Merz. Und ich kenne einige Menschen aus meinen Aufenthalten im Krankenhaus, die niemals jemandem erzählen könnten, dass sie depressiv sind, weil sie dann ihren Job verlieren. Ich kenne Menschen aus der Medienbranche, die ihren Job verloren haben, weil sie offen mit ihrer Depression umgegangen sind, auch in großen Medienhäusern. Und ich glaube, es gibt diese allgemeine Offenheit und dieses, okay, es gibt Depressionen, vielleicht auch im privaten Umfeld. Ich glaube, es gibt mehr Sprache dafür. Es gibt eine Idee davon, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Aber es gibt eben auch diese Konsequenzen, die sagen, ah, Depressionen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass mein Verlag mich behalten hat all diese Zeit, obwohl ich netto vielleicht in den letzten 12 Jahren einige Jahre nicht im Haus war, ist ein ganz, ganz großes Glück und ein riesiges Privileg, wenn ich aufgrund meiner Depression meinen Job verloren hätte, was ja durchaus möglich ist in vielen Kontexten, dann weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Dann würde ich Bürgergeld beziehen, würde zum Arbeitsamt gehen, würde mir da sagen lassen müssen, was ich tun soll, damit ich mein Geld weiterhin bekomme, wäre so am Rande der Gesellschaft, dass wir jetzt darüber sprechen und dass du auch sagst, naja, du bist beim Spiegel und so weiter. Das ist auch halt ein großes Glück.
Ja. Wir haben einen Fragebogen in unserem Podcast, da bekommen alle Gäste dieselben Fragen. Und die erste lautet, wenn du König von Hamburg wärst, der hättest sozusagen alle Macht, was würdest du in dieser Stadt ändern? Was wäre deine erste Amtshandlung? Was stört dich vielleicht?
Ich habe einen ganz unpopulären ersten Gedanken und es tut mir auch ein bisschen leid, weil ich weiß, wie viele Menschen glauben, von ihren Autos abhängig zu sein. Aber ich fahre auch Auto in Hamburg und ich weiß, wie scheiße das ist, wie viel man rumsteht, wie viel ungerichtete Wut man hat, wie viel schlechte Gefühle sich in einem aufstauen. Ich würde, glaube ich, die gesamte Stadt Hamburg vom Autoverkehr befreien und riesige Straßen für Fahrräder und öffentliche Verkehrsmittel machen.
Also nicht nur die Innenstadt, sondern die ganze Stadt.
Alles. Und vielleicht Parks, Radwege, Elektrobusse, diesen ganzen, dass man so einen Spielplatz aus unterschiedlichen lustigen Verkehrsmitteln hat und alle haben vielleicht eine Art Spaß und um Hamburg rum gibt es so diese riesigen Parkplätze, wo diese ganzen grauen Autos stehen und in der Stadt sind alle so, hui, wir fahren, keine Ahnung was.
Wo in Hamburg denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Also wo kommt die Stadt, an welchem Ort oder in welcher Situation die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Für mich war mehr Hamburg geht nicht immer die Schilleroper. Die gibt es schon ganz lang nicht mehr.
Warst du früher noch drin, bei den, als es noch Partys gab, da im Foyer und so?
Ich habe da früher eine Veranstaltung gemacht, die hieß Einlegen mit Ansagen. Ich habe auch mit dem Chef der Schilleroper eine Zeit lang zusammengewohnt. Und Einlegen mit Ansagen ging so, ich hatte einen CD-Player und ein Mikro. Und weil man ja nicht Übergänge machen konnte, musste man dazwischen immer reden. Mhm. Ich habe auch so Veranstaltungen gemacht. Meine Lieblingsveranstaltung war mit Martin Moritz, der eben auch früher der Chef der Schilleroper war. Da haben wir so eine Veranstaltung gemacht. Wir hatten beide so Boxklamotten an und dann mussten wir mal abwechselnd Lieblingslieder spielen. Dann durfte das Publikum entscheiden, was der bessere Song war. Und der, der den schlechteren Song gespielt hat, hat so eine Minute auf die Fresse bekommen. Wir haben wirklich sehr geblutet an dem Abend. Martin hat immer noch so eine Narbe am Arm, die von einer Astra-Flaschenscherbe kommt. Und er hat mich auch einmal so über seinen Kopf gehoben. Ich war damals noch dünner und leichter als heute und hat mich ins Publikum geworfen.
Für welchen Song denn? Weißt du es noch?
Ich erinnere mich nicht mehr an die Songs, aber ich erinnere mich an die Schläge. Ich glaube, er hat mich so doll zugehauen, wie er konnte, weil als wir zusammen auf dem Weg in die Schilleroper waren, sagt er, übrigens, Benjamin, wusstest du, dass ich mal geboxt habe? Und ich so, Alter, du Arsch.
Da wird die Information hätte bei der Planung eine Rolle gespielt.
Absolut, ja.
Was würdest du gern, du hast ja schon einiges erkennbar gemacht, was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Das ist eine verrückte Frage, weil eigentlich finde ich so alles ganz okay, was ich bisher gemacht habe. Und ich habe jetzt aber auch keine rasend großen Pläne für die Zukunft oder irgendwelche Wünsche, wo ich denke, die werde ich mir niemals erfüllen können. Mhm. Ich habe so einfache Wünsche. Mhm. Und ich glaube, das klappt schon alles. Deswegen fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich würde gern einen rauschenden Geburtstag für mein neues Buch noch feiern. Da hoffe ich, dass ich die Kraft dafür habe, das zu organisieren und da auch richtig viel Quatsch zu machen. Mhm. Für mein Buch Monster habe ich mal eine Lesung gemacht, die ging 24 Stunden, 24 Lesungen. Dafür war ich 24 Stunden auf der Bühne in der Hasenschaukel und jede Stunde war eine eigene Veranstaltung. Mhm. Eigentlich würde ich gern noch mal so richtig exzessiv Unfug machen.
Ja, so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, toll. Das ist ganz, ganz spannend. Sag mal, und rund in diesem Monster-Kontext warst du ja auch damals beim Bachmann-Preis, ne? Genau. Also nicht mit einem Text aus Monster, sondern mit einem anderen Text. War das das Richtige? Wenn man sagt, also für dich, so weil man ja denkt, dieses kompetitive Wettlesen, wo man ja ohnehin schon sehr verletzlich und sehr verletzbar ist, welche Erinnerungen hast du an diesen besonderen, ja, an was ja erstmal eine Auszeichnung auch ist, an diesen besonderen Moment?
Naja, es ist eine Auszeichnung, die 10 oder 12 AutorInnen im Jahr bekommen. Also irgendwie wird man da, glaube ich, irgendwann wird da jeder Ochse durchs Dorf getrieben, vielleicht jede Sau. Als ich da war, war es einerseits ganz aufregend. Es gibt da so ganz blaue Seen, in denen man schwimmen kann. Die sind wirklich so blau. Und ansonsten fand ich es sehr schwierig, ja, genau, Literatur im Wettstreit stattfinden zu lassen. Das habe ich nicht so richtig verstanden, zumal ja die JurorInnen die Texte vorher schon gelesen haben. Man muss die Texte da lesen und das ist schon schlimm, aber die JurorInnen, die müssen ja in 5 bis 10 Minuten richtig performen und dann magisch kluge Sachen zu dem Text irgendwie raushauen. Das tat mir fast noch mehr leid, als ich mir leid tat. Und ich tat mir wirklich schon sehr, sehr leid. Ich bin auch total krank geworden in den Tagen und musste so ganz viel Fiebermedikamente nehmen und war auch total verschwitzt und fertig und krank, als ich gelesen habe. Und irgendwie war es dann doch ganz okay, aber ich habe gedacht, sowas möchtest du bitte nie wieder machen.
Nie wieder, ne? Ja. Aber so Literatur, weiterschreiben, wie du hast gesagt, du hast keine großen Pläne jetzt auch in Hamburg, aber wie geht es jetzt weiter? Beim Spiegel geht es natürlich weiter, geht Schreiben weiter, Lesung weiter, was sind deine Pläne?
In ungefähr einer Stunde fährt mein Zug nach Erlangen zur Comicmesse. Da fahre ich mit meinem lieben Freund Sebastian Stamm hin. Wir haben zusammen einen Comic gemacht, der heißt Die zuverlässige Qualle. Der ist fertig, wir suchen aber noch einen Verlag und gucken jetzt, ob wir auf der Comicmesse ein bisschen dafür Werbung machen können. Ein paar Verlage haben den schon liegen. Das ist so das nächste Aufregende. Ich liebe Comics und jetzt bin ich dann fast so eine Art Comic-Schaffender. Morgen Abend darf ich beim Comic-Schaffenden Essen von Rotopo, einem kleinen, sehr coolen Comicverlag mitmachen. Und ich bin so aufgeregt.
Ja, worum geht's bei der Qualle?
Es geht um die Qualle und die versucht so klarzukommen und zu leben. Die geht so zur Arbeit, hat so eine Katze, versucht mit der Chefin klarzukommen, versucht mit sich selbst klarzukommen. Die macht so ein bisschen alles, was wir alle machen, jeden Tag. Nur, nee, Punkt. Die macht so alles, was wir so machen, jeden Tag.
Wie viele Seiten hat er? Ist es ein Kinderbuch oder ist es ein Comic für Erwachsene?
Es ist ein Comic für Erwachsene. Es ist so eine Art zerbrochene Ballade, die ich geschrieben habe. Mhm. Also eine Heldengeschichte auf eine Art, die eben auch keine Heldengeschichte ist, die auch nicht gereimt ist, sondern ganz bewusst versucht, einfache, zerstückelte, zerfahrene Sprache zu benutzen. Und genau, es ist, glaube ich, ein anspruchsvoller Comic. Ich habe das ein paar Leuten gezeigt und Comic lesen ist ja auch was man ein bisschen üben muss.
Ja.
Und es ist eben so, dass vorne die Comicseiten sind und der Text und der Comic zusammen sind und hinten sind nochmal die Gedichte allein. Und das haben wir so gemacht, weil die Gedichte allein und die Gedichte im Kontext der Comicseiten nochmal ganz andere Aggregatzustände haben. Und ich glaube, das ist so ein Buch, mit dem man Zeit verbringen kann. Mhm.
Demnächst wahrscheinlich in dem Comicbuchladen Ihres Vertrauens. Das Buch Bewerbungen um einen Job als Mensch, ein Depressionstagebuch, ist bei Surkamp erschienen, hat 432 Seiten, kostet 25 Euro. Und wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Auch bei Surkamp 333 Seiten für 18 Euro. Oskar Kittelhut hat das Hörbuch eingesprochen und bei uns im Internet könnt ihr auch noch das Hörspiel anhören. Vielen Dank, Benjamin, das war toll.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Dieses Gespräch und alle anderen mit Linda Zervakis, Viktoria Trautmannsdorf, Hugo Egon Balder und Thomas Helber und, hört ihr in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge Viel Hamburg mehr. Bis dann, tschüss.
Ich wusste, die Welt steht uns nicht offen. Wir waren ja in der DDR eingesperrt, also auch ohne Mauer.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslufthohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Hi, ich bin Wiebke. Und in unserem Podcast Zeitkapsel erzählen wir eine Geschichte aus der Zeit, als es zwei Deutschlands gibt.
Ich will in dem Scheißstaat hier nicht mehr leben. Ich will hier raus.
Das ist Achim Neumann, unser Zeitzeuge. Noch 1961, kurz nach dem Bau der Mauer, flieht er aus der DDR und später gräbt er mit einer Gruppe junger Männer Fluchttunnel. Von West- nach Ost-Berlin. Unter der Mauer. Unter dem Todesstreifen. Unter der streng bewachten Grenze hindurch.
Krass, dass ihr das dann trotzdem gemacht habt, dieses Risiko auf euch genommen habt.
Und wo war da der Tunnel dann? Oder dein Tunnel?
Achim erzählt seine Geschichte zwei Jugendlichen, Eva und Josef. Im Gespräch mit Achim wird die deutsch-deutsche Vergangenheit plötzlich sehr lebendig und spannend wie ein Krimi. Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ist ein achteiliger Podcast von NDR Kultur. Ihr findet ihn in ARD Sounds.